Willkommen zum Talk Nerdy to Me Podcast mit Lennart und Andi.
Meine meisten Kindheitserinnerungen bestehen daraus, dass ich meine Mama oder meine Oma beim Zeichnen oder Malen zugesehen habe. Ich glaube, ich würde sagen, ich bin ein abstrakter Realist. Das sind halt die Kundenwünsche und die muss man erfüllen. Und da muss man seine eigenen Ästhetikwünsche dann zurückstecken. Ein ganz großen Vorteil, den wir als Menschen haben, ist, dass wir Emotionen haben. Und ein Programm wie Midjourney hat keine Emotionen.
Herzlich willkommen zu Talk Nerdy to Me, dem Podcast über die Leidenschaften und Hobbys unserer Gästinnen. Unsere heutige Folge dreht sich wieder um eine kreative und schöpferische Leidenschaft. Und zwar geht es heute um das Entwickeln, Zeichnen und Designen von Grafiken.
Genau, und ein Nerd in diesem Thema ist unsere heutige Gästin, die liebe Iva. Und ja, wie Andi gerade schon gesagt hat, sie illustriert, sie designt, sie malt mit sehr großer Leidenschaft und das nicht nur in ihrer Freizeit, sondern auch beruflich. Und tatsächlich ein aktuelles Projekt ist das Redesign von unserem Podcast-Cover. Da sind wir schon sehr gespannt und haben auch schon die ersten Entwürfe erhalten, die echt cool aussehen. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und ja, ich freue mich sehr auf diese Folge, weil ich selber sehr gerne male und zeichne und bin sehr gespannt zu erfahren, was Iva daran reizt, zu malen, zu designen, zu zeichnen und wie man gegebenenfalls selber damit starten kann. Und hier erstmal ein herzliches Willkommen und hallo Iva.
Hallo ihr beiden.
Genau, und du hast ja schon ein paar Folgen von unserem Podcast gehört und wir starten immer rein mit einer Frage. Und unsere Startfrage für dich in dieser Folge ist, gibt es ein Motiv, was du überhaupt nicht mehr sehen bzw. zeichnen kannst, was du vielleicht schon zu häufig gemalt hast in deinem Leben?
Oh wow, ich habe sehr viele Kaffeetassen, glaube ich, gezeichnet. Weißt Warum? Du, das typische Motiv ist, wenn man in einem Kaffee sitzt und gerade nicht genau weiß, was man zeichnen soll und eine Kaffeetasse vor einem hat. Ja. Und dann zeichnet man diese Kaffeetasse. Ich glaube, die Hälfte meiner Skizzenbücher ist voll mit Kaffeetassen und Kaffee.
Okay. Das heißt, jetzt in deinen aktuellen Designs findet man keine Kaffeetassen mehr oder... Doch, noch. Doch. Also nicht häufig genug gemalt oder zu häufig gemalt.
Ja, und wie hat das Ganze bei dir angefangen, diese große Leidenschaft? Also, dass du so viel Zeit da rein investierst, war das schon als Kind irgendwie was dich interessiert hat? Kannst du uns da mal was zu erzählen?
Tatsächlich war es so, dass die Kunst schon... seit ich denken kann, ein super großer Bestandteil meines Lebens ist. Also meine Mama ist Künstlerin, meine Oma war Künstlerin, meine Tante ist Künstlerin. Also ich war tatsächlich umgeben von Künstlern in meiner Jugend und noch heute. Und deshalb habe ich den Großteil meiner Zeit in Ateliers verbracht und konnte mich da echt wirklich total austoben, was alles anging. Meine Mama hatte alle möglichen Materialien bei uns zu Hause, meine Oma auch. Meine Oma hat mir schon total früh Häkeln und Stricken beigebracht. Cool. Und ich durfte immer überall alles mitmachen. Also wenn jemand getöpfert hat, durfte ich mittöpfern. Wenn meine Mama gemalt hat, habe ich einen Pinsel in die Hand gedrückt bekommen und durfte auch mitmalen. Es war wirklich total schön, dass mir das so nahe gebracht worden ist, schon so klein. Genau. Und wir sind auch immer in Museen gegangen. Eigentlich jedes Mal, wenn wir in Urlaub gefahren sind, sind wir eigentlich mindestens in ein Kunstmuseum an dem Ort gegangen. Das war sozusagen ein Muss. Und ja, ich glaube, wirklich meine meisten Kindheitserinnerungen bestehen daraus, dass ich meine Mama oder meiner Oma beim Zeichnen oder Malen zugesehen habe. Oder beim Kunstschaffen im Generellen.
Oh, voll cool, richtig schön. Und dann hattest du die ersten Berührungspunkte. Gibt es einen Moment, an den du dich zurückerinnern kannst, wo du gedacht hast, ja, jetzt möchte ich das Ganze ein bisschen ernster angehen, in Anführungsstrichen, also mich noch mehr in dieses Thema reinknien, verwirklichen, eigene Ideen umsetzen?
Oh, das ist tatsächlich, also es gab keinen bestimmten Punkt, wo ich mir dachte, so jetzt, das ist es. Ich glaube, das hat sich einfach mein ganzes Leben mitgezogen. Also es war mein ganzes Leben Bestandteil meines Lebens. Und es ist wirklich einfach so entstanden, dass es immer wichtiger geworden ist für mich und dass ich mich da immer mehr reingehangen habe und immer mehr dazulernen wollte. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, deswegen wollte ich auch so viel wie möglich neu lernen und wirklich versuchen, so das Beste daraus zu machen. Und ja, dann hat sich das, es hat sich, glaube ich, einfach wirklich so ergeben mit der Zeit.
Mhm. Ja. Und du hast ja gerade schon ganz viele verschiedene Arten des kreativen Schaffens aufgezählt, irgendwie von Töpfern bis Häkeln. Gibt es da eine Sache, die dich dann besonders gecatcht hat? War das das Zeichnen? War das vielleicht ein anderes kreatives Arbeiten?
Ja, also ich würde schon sagen, das Zeichnen hat mich am meisten gecatcht oder generell das Malen auf Leinwand. Ich hatte halt, wie schon gesagt, echt das Glück, dass ich alle möglichen Materialien zur Verfügung hatte. Das heißt, ich konnte mich komplett austoben und meine Mama hat mir wirklich alle Freiheiten zur Verfügung gestellt, was das anging. Ich durfte wirklich mit Ölfarben experimentieren. Ich konnte einfach nur skizzieren oder mit Acrylfarben malen. Und ja, also ich denke, so malen ist auf jeden Fall so das, was mich am meisten irgendwie inspiriert hat. Und sonst würde ich auch sagen, Töpfern. Ich fand Töpfern auch immer schon sehr cool. Nur Töpfern ist sehr viel aufwendiger. Das kann man nicht einfach mal so in einem Café machen oder im Urlaub, sondern es ist wirklich, man braucht die Brennöfen dafür, man braucht die Glasuren dafür. Es sind mehrere Schritte, die man nacheinander gehen muss. Und deshalb ist es einfacher, überall zu zeichnen.
Und welche Tools nutzt du dann? Also meistens, wenn du jetzt zeichnest, du hast gerade schon von den verschiedenen Techniken erzählt, aber wenn du jetzt zu Hause bei dir hier in der Wohnung bist, malst du dann auch meistens mit Öl oder Acryl oder also wie zeichnest du meistens?
Also meistens zeichne ich in mein Skizzenheft mit Bleistift oder mit verschiedenen Buntstiften, weil das einfach am schnell, also man kann es einfach wirklich auspacken, wenn ich eine Idee habe und dann kann ich da einfach alles rein skizzieren und es muss nicht perfekt sein. Sonst male ich auch sehr, sehr gerne mit Acrylfarben. Ölfarben, da bin ich zu ungeduldig für, das dauert mir immer ein bisschen zu lange.
Sehr, sehr schwer, ne? Und sehr aufwendig.
Ja, es dauert auch sehr lange, bis das alles trocken ist und man muss eigentlich immer mehrere Schichten malen. Deshalb bevorzuge ich Acrylfarben. sonst auf dem iPad halt einfach in verschiedenen Programmen, weil das auch wirklich sehr, sehr gut geht. Und was der große Vorteil am iPad ist, ist, dass man alles einfach wirklich sehr gut löschen kann.
Stimmt, ja. An welches Programm nutzt du da?
Meistens Procreate.
Okay.
Das ist ein Programm, das ist von Designern für Designer gemacht, was tatsächlich super gut ist. Ich kann es wirklich jedem wärmstens ans Herz legen, der ein iPad hat, auch wenn er nicht der kunstbegeistertste Mensch ist oder jemand, der sehr viel zeichnet, weil es kostet 17 Euro und dafür hast du wirklich so viele Tools, die du dann drin nutzen kannst und es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Programm für den Preis.
Und also ihr könnt uns auch sponsern, Procreate oder auch
ruft an. Und würdest du sagen, solche Programme oder jetzt diese technische Neuerung, ist das für einen Künstler eher eine neue Möglichkeit, kreatives Schaffen neu zu denken, sich weiterzuentwickeln oder vielleicht auch eher eine Limitation? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja schon ein anderes Gefühl, jetzt auf einem iPad zu malen im Vergleich zu einem Pinsel. Fühlst du da irgendwelche Limitationen oder ist das gar nicht so bemerkbar und es ist toll, dass man jetzt neue Dinge ausprobieren kann?
Es ist auf jeden Fall ein super großer Unterschied. Also für mich, ich kann nur für mich selbst sprechen, weil ich weiß nicht, das Zeichnen auf dem Papier ist immer noch sehr viel schöner für mich irgendwie. Deswegen mache ich auch die meisten Skizzen auf Papier oder in Skizzenbücher und male auch sehr gerne immer noch auf Leinwand. Aber dennoch ist es wirklich eine große Hilfe, weil man wirklich sehr schnell die Sachen, die man auf Papier gebracht hat, digital umsetzen kann und digital irgendwie weiterverarbeiten kann. Also ich würde gar nicht sagen, dass es eine Einschränkung ist. Es ist eher etwas, was das Ganze noch mal ein bisschen interessanter machen kann.
Also du machst dann ein Foto von dem, was du im Skizzenheft gemacht hast und nutzt das dann als Grundlage für deinen digitalen Abdruck davon oder überträgst du das einfach so frei Hand, was du davor schon gemacht hast?
Kommt immer drauf an. Okay. Es kommt total drauf an. Wenn ich mehrere Skizzen zu einem Thema gemacht habe, dann versuche ich es freie Hand nochmal auf dem iPad irgendwie zusammenzubringen. Wenn ich eine Skizze gemacht habe, die mir besonders gut gefallen hat, dann versuche ich die, also fotografiere ich die manchmal ab und zeichne die nochmal nach. Also es kommt wirklich, es kommt komplett darauf an, was ich gerade irgendwie digital umsetzen möchte.
Und so läuft das dann generell bei dir ab? Also du zeichnest immer erstmal vor und dann überträgst du es ins Digitale. Gibt es da noch andere Schritte irgendwie dazwischen oder danach, davor?
Erstmal brauche ich Inspiration.
Wo findest du Inspiration?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich nehme die meiste Inspiration tatsächlich aus meinem täglichen Leben. Mhm. Wirklich sehr viel von meinen Freunden. Ich habe sehr viele tolle Freunde, die mich sehr inspirieren, die wirklich durch Gespräche einfach mit denen oder durch die Natur. Ich liebe organische Formen. Also, dass man wirklich einfach rausgeht, sich die Welt anschaut. Es gibt so viele schöne Sachen in dieser Welt, aus denen man so viel Inspiration ziehen kann und so viele gute Gespräche, die einen so viel weiterbringen können. Deshalb, also ich würde sagen, wirklich aus meinen Freunden und aus der Umgebung, die mich umgibt.
Okay. Und was sind dann so typische Motive, die du malst? Also wenn du jetzt sagst, du ziehst ganz, ganz viel Inspiration aus den Gesprächen mit deinen Freunden, wie kann man sich das vorstellen? Was kommt dann am Ende aufs Papier? Also welche Art der Motive?
Oft, also wie schon gesagt, Kaffee.
Kaffee ist was, ne?
Aber ich trinke auch sehr viel Kaffee.
Wir auch.
Ja.
Auch hier, sponsert uns.
sonst wirklich alles Mögliche. Ich versuche immer echt gerne neue Sachen zu zeichnen, also irgendwelche neuen Motive zu finden, die ich gerne zeichnen möchte oder generell, dass ich auch meinen Wissensstand so ein bisschen erweitern kann und generell auch besser alles zeichnen kann, weil es ist ja auch Übung, die bestimmten Sachen zu zeichnen und würde ich mich jetzt auf eine Sache konzentrieren, dann könnte ich die zwar besonders gut zeichnen, aber könnte dafür andere Sachen nicht so gut zeichnen. Was ich gerne zeichne, wenn ich einfach nur aus Spaß irgendwie rumkritzle, sind Blumen, Bäume, Blätter, alles, was die Umgebung so hergibt. Also ich setze mich wirklich einfach gerne irgendwo hin und zeichne das, was mich umgibt. Mhm. Und sonst so mit Freunden kommt es wirklich manchmal so einfach aus Gesprächen, dass man über irgendwas redet oder dass meine Freunde tatsächlich über etwas reden und ich einfach nur zuhöre und daraus dann sich irgendeine Idee, manchmal rede ich da gar nicht mehr und meine Freunde sprechen mich an, warum ich nicht mehr rede, dass ich irgendeine Idee in meinem Kopf ja, zusammenreimt. Mhm. Deshalb, oder zum Beispiel jetzt mit einer Freundin haben wir irgendwie rumgewitzelt, dass wir Süßmäuse sind und dann haben wir diesen Süßmaus-Sticker designt danach, weil wir uns dachten, irgendwie ist das ganz süß, irgendwie was zu machen und da war sie halt auch die inspirierende Person dafür. Also,
ja, genau. Cool. Den Link zum Instagram-Kanal, zum Club der Süßmäuse, den packen wir auch in die Shownotes auf jeden Fall. Was ich mich frage, ist, ob du auch einen eigenen, also jeder Künstler oder jede Künstlerin hat ja auch in gewisser Weise einen eigenen Stil, würde ich sagen. Also man kann oftmals auch Künstler erkennen an dem, was sie malen oder illustrieren, designen. Würdest du sagen, du hast auch schon so einen eigenen Stil entwickelt? Und wenn ja, wie würdest du den beschreiben? Oder also was zeichnet deine Zeichnungen aus?
Ich glaube, sie sind sehr bunt. Also ich habe neulich tatsächlich mit der Freundin darüber geredet gehabt, weil ich glaube, es ist super schwierig, als Künstler selber diesen Stil zu entwickeln und selber irgendwie in diesen Flow reinzukommen, einem bestimmten Stil nachzugehen. Und ich würde sagen, ich zeichne super gerne mit Farbe und male super gerne mit vielen Farben. Ich weiß nicht, ich mag das, wenn es total glücklich aussieht oder einem so ein wohlig warmes Gefühl im Bauch gibt, wenn man es sich anschaut. Und ja, ich glaube, ich habe gar keinen richtigen Zeichen. Also wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich, wenn sich jetzt jemand anderes das anschauen würde, würde er das schon drin erkennen. Aber ich glaube, ich selber bin zu selbstkritisch dafür, zu sagen so, das ist mein Zeichenstil.
Eine Signatur. Aber wie würdest du das jetzt als Außenstehender beurteilen, die Stilistik? Kann man das kategorisieren, dass man sagt, ich bin da natürlich jetzt kein Profi da drin, kann ich nicht ganz beurteilen, aber Form von Realismus oder was es alles für verschiedenste Stilistiken gibt?
Ich glaube, ich würde sagen, ich bin ein abstrakter Realist.
Okay.
Also es ist schon ein bisschen abstrakt, was ich male, aber es kommt noch an die Realität dran. Also man erkennt Menschen, man erkennt Formen, man erkennt Blumen, aber diese sehen jetzt nicht detailgetreu aus wie im echten Leben, sondern es ist schon ein bisschen abstrakt. Wie ich schon gesagt habe, dadurch, dass ich mit sehr vielen Farben experimentiere und wirklich sehr viele Farben benutze, sieht es halt wirklich nicht so aus wie in der realen Welt, aber man erkennt die Form und es ist jetzt nicht ein komplett abstraktes Kunstwerk, wo man keine einzige Form mehr sieht.
Ja, ich überlege, ich kenne ja auch ein paar Sachen von dir und ich überlege gerade, wie man das beschreiben könnte. Wahrscheinlich ist auch so eine gewisse Weise was von Comic mit so drin.
Cartoon,
ja. Also weil, aber trotzdem sehr stark, wie du schon gesagt hast, durch eben Formen geprägt, die man dann auch noch wiedererkennen kann oftmals.
Ja. Und du hattest das gerade schon angesprochen, fand ich ganz schön, dass das so ein wohliges Gefühl irgendwie triggern soll oder verbreiten soll. Das knüpft wahrscheinlich auch sehr stark daran an, warum du überhaupt malst oder designst, könnte ich mir vorstellen. Was reizt dich daran? Also sind das genau diese Emotionen oder gibt es da noch andere Aspekte?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, so malen und zeichnen ist so das Schönste in meinem Leben, also mit das Schönste in meinem Leben. Ich könnte wirklich mir mein Leben nicht ohne irgendwie Kreativität vorstellen. Es macht mir, also es gibt mir wirklich ein sehr wohlig warmes Gefühl in meinem Bauch. Und ja, ich mache es einfach, weil ich es liebe, all meine, ich habe so viele Ideen in meinem Kopf. Ich muss die irgendwo auf Papier bringen. Ich muss das, gibt mir Ordnung in meinem Kopf. Also ich brauche das, um in meinem Kopf irgendwie Ordnung zu schaffen, damit ich alles irgendwie geordnet in einem Skizzenbuch habe. Irgendwie so. Und auch für andere. Ich finde es auch total schön, wenn andere Leute irgendwie Freude dabei haben, sich meine Sachen anzugucken. Auf jeden Fall.
Ich kann ja an dieser Stelle auch verraten, dass ich eine Illustration von Iva in meiner Küche hängen habe. Und was mich noch interessiert ist, du hast ja gerade schon erzählt, dass deine Großmutter und auch deine Tante und deine Mutter auch alle sehr kreativ sind und als Künstlerin tätig. Mich würde daher interessieren, ob du denkst, dass man kreativ geboren wird? Also bist du einfach kreativ geboren, weil da so viele kreative Gene in deiner Familie sind? Oder glaubst du, das entwickelt sich eben dadurch, dass man dass du zum Beispiel mit deiner Mutter und deinen Verwandten so viel Kunst geschaffen hast, schon so im jungen Alter und weil die dich immer mitgenommen haben? Und da würde mich mal deine Einschätzung interessieren.
Ich glaube, das erstmal eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem, weil, also ich glaube, so meine Denkprozesse sind auf jeden Fall etwas, was genetisch irgendwie veranlagt ist. Natürlich habe ich das auch über die Jahre irgendwie gelernt, so zu denken, aber ich habe sehr oft und sehr lange mit meiner Mama darüber gesprochen und sie sagt immer, ich finde diese Aussage sehr süß, sie sagt immer, wir denken in Farben und Formen, also dass wir wirklich so, wenn wir irgendwas sehen, dass wir diese Farben so sehr intensiv wahrnehmen und dass das wirklich irgendwie auch Ideen in uns auslöst. Und diese Denkweise kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben. Genauso denke ich auch. Und deswegen denke ich auch, dass es irgendwie ein bisschen was mit meinen Genen zu tun hat. aber ja, dennoch ist es sehr viel, dass ich glaube, hätten meine Großeltern und meine Eltern mich nicht so viel mitgenommen auf so kreative Veranstaltungen in Museen oder generell mich so viel zum Zeichnen gebracht, dann hätte ich auf jeden Fall nicht das Wissen darüber, was ich heute habe und auch nicht das Können, was ich heute habe, weil es ist einfach auch sehr viel Übung. Also ich zeichne halt wirklich jeden Tag in jeder freien Minute, wenn ich nicht gerade lese, zeichne ich eigentlich. Und dadurch lernt man natürlich auch total viel. Und je mehr man sich mit etwas beschäftigt, desto besser wird man da drin. Also ich wäre, glaube ich, auf gar keinen Fall so gut in dem, was ich mache, wäre so gut in dem, was ich mache. Das ist immer so. Aber
sie ist sehr gut.
Aber so, ja, so wie ich es mache, wäre es jetzt auf jeden Fall nicht, wenn ich nicht diese ganzen, ich hatte natürlich auch, man muss sagen, ich hatte total viele Möglichkeiten in meinem Leben. Dadurch, dass ich wirklich alle Materialien immer vor meiner Nase hatte, konnte ich wirklich jeden Tag hingehen und sagen, so Mama, kann ich eine Leinwand haben und kann ich da irgendwas draufmalen? Und sie hat mich nie aufgehalten. Sie hat es mir immer gegeben. Deshalb, ja.
Was sind so die ersten Kunstwerke, die durch deine Fähigkeiten entstanden sind?
Es gibt ein Bild von mir, das sind einfach nur so schwarze und gelbe Flecken auf so einer Leinwand. Meine Mama hat darunter so einen kleinen Zettel wie in so Museen geklebt und hat geschrieben, die abstrakte Iva. ja, aber sonst, es gibt eine Mona Lisa, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, das letzte Mal, die ich mal in der Grundschule gezeichnet habe. Ja, die wurde sogar damals auf Postkarten getroffen.
Auf Postkarten?
Von der Schule.
Echt? Aber ist doch mega cool.
Ja, mega krass.
Ja,
das ist super, das war schön, echt, schönes Feedback.
Ja, aber es war eine Grundschule, also es sieht auch aus wie eine Grundschulzeichnung.
Ja, trotzdem.
Ja, es war total süß. Aber
Porsches hast du viel gezeichnet.
Ja,
Porsches?
Ja.
Hat dich das, hat das gut gefallen, das Design davon? Oder warum hast du viele Porsches gemalt?
Ja, mein Vater ist sehr verrückt nach
alten Autos. Große Leidenschaft für
ja.
Porsche.
Mhm. Meine Mama hat die Leidenschaft Kunst, mein Papa hat die Leidenschaft Porsche. Deshalb habe ich das beides irgendwie vereint in einem in meiner Jugend.
Ja. Ich habe früher auch immer Porsches gezeichnet, weil ich tatsächlich dieses Auto so schön fand. Mhm. Und das war auch leicht zu zeichnen, weil man vorne diese großen, recht runden Scheinwerfer hat und sonst recht klare Formen auch.
Ja, stimmt, ne? Ist sehr organisch. Hm. Sehr, sehr schön.
Ja. Aber es ist auch spannend, was du vorhin meintest, dass du dich auch viel irgendwie an der Natur orientierst oder inspirieren lässt, weil das ja allgegenwärtig ist. Also auch viele Produkte, die wir nutzen, also zum Beispiel Porsche oder andere Autos, die orientieren sich auch genau eben an der Natur und versuchen da eigentlich bestimmte Formen irgendwie abzukupfern oder beziehen das mit ein, sage ich mal so. Das ist schon cool auch, dass die Natur immer wieder die Inspirationsquelle ist von vielen Leuten und vielen KünstlerInnen.
Ja, und wenn du jetzt was designst, du hast ja auch schon gesagt, zum Beispiel, wenn du so eine Kaffeetasse jetzt illustrierst oder irgendein anderes Objekt oder eine andere
Kaffee.
Sache.
Großer Bestandteil meines Lebens.
Kaffees oder Porsches. dann hast du ja oft auch ganz viele verschiedene Ideen, wie du das jetzt darstellen könntest und welche Farben du da verwenden kannst. Und was ich mich gefragt habe, dann ist, wie kommt man auf so viele Ideen? Also, weil ich finde es eine extrem große Leistung, dann so viele Versionen zum Beispiel von einer Sache zu erstellen, sich auszudenken, die aber trotzdem alle irgendwie gut aussehen und alle schön und irgendwie vielleicht ein bisschen, das eine ist eher an Formen orientiert, das andere ist vielleicht realistischer, das andere ist bunt, das andere ist schwarz-weiß. Aber wie kommt man auf so viele Ideen? Oder wo kommt dann wie funktioniert dieser Schaffensprozess dann in diesem Moment?
Wow. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir selbst auch manchmal stelle, woher das kommt. Ich glaube, ich skizziere einfach wirklich sehr viel. Ich skizziere jede Idee aus meinem Kopf in ein Skizzenbuch und versuche das dann danach umzusetzen. Und dann experimentiere ich super viel. Ich gucke einfach, von welcher Seite sieht es gut aus? Welche Farben möchte ich nochmal ausprobieren? Welche Farbkombinationen möchte ich ausprobieren? Was könnte noch dazu passen? Kann man noch irgendwie Sterne reinbringen oder irgendwelche anderen kleinen Elemente? Und dann probiere ich einfach wirklich so lange rum und versuche so viele Ideen auf Papier zu bringen, bis irgendwas davon mir so gut gefällt, dass ich daran weiterarbeiten möchte. Also es kommt einfach, ich glaube, es ist einfach ein Prozess, der kommt. Wenn man mit einer Sache anfängt, dass dann man immer mehr Ideen bekommt und immer weiter denkt und vielleicht auch nochmal eine Nacht drüber schläft und dann nochmal irgendwie neuen Input bekommt von Freunden, von der Natur, von anderen Sachen, die einen inspirieren können. Genau. Und dann einfach alles aufzeichnen.
Einfach machen, Andi.
Vielleicht hilft auch, dass du Farben und Formen besonders intensiv siehst. Vielleicht ist es einfach ein Skill, den wir gar nicht verstehen können.
So, ne?
Aber das könnte ja auch dazu beitragen.
Und gibt es dann häufig auch so Situationen, wo du sehr frustriert bist, weil du nicht in die Richtung kommst, in die du eigentlich willst? Also ich kenne das zumindest aus meinen Schaffensjahren, wo ich früher auch viel gemalt habe, auch so viel zu Graffiti und so. Das, man hat es einen total frustriert, wenn man nicht in diese Richtung gekommen ist, die man sich irgendwie vorstellt oder man irgendwie auch in eine falsche stilistische Richtung abgebogen ist, hat das schon das ein oder andere Mal zumindest bei mir zu Frustrationen geführt und hat dann irgendwie es weggeschmissen, wie man es so in Filmen kennt. Und immer neu gestartet.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen so in meinen Jugendjahren, wo ich wirklich angefangen habe, immer intensiver in die Kunst reinzugehen, war es wirklich, hatte ich wirklich Zeiten, wo ich echt total frustriert war und auch wirklich an mir gezweifelt habe, ob das überhaupt das Richtige ist, für mich ist oder ob das überhaupt was ist, was ich gut kann oder ob ich es eigentlich gar nicht kann und einfach nur vor mich hinzeigt. Und ich habe aber tatsächlich gelernt, eigentlich jetzt mittlerweile ganz gut damit umzugehen. Und wenn ich irgendwas habe, was mich frustriert, dass ich wirklich erstmal aufhöre, das zu machen und mich wirklich zwinge, davon Abstand zu haben.
Ja, guter Punkt.
Und dann mich irgendwie nach einem oder zwei Tagen oder je nachdem vielleicht manchmal auch nach ein paar Stunden nochmal ransetze, wenn ich wieder neuen Input irgendwie bekommen habe. Aber ja, also früher hat mich das, also wirklich, habe ich sehr daran gezweifelt, ob das alles so das Richtige für mich ist.
Und glaubst du, dass immer noch klingt ja so ein bisschen nach Perfektionismus in gewisser Weise, dass man es mir noch besser machen möchte oder sehr kritisch mit sich selber umgeht? Kennen ja auch viele Leute. Hast du das Gefühl, das ist trotzdem noch sehr präsent bei dir? Oder bist du hast ja gerade schon gesagt, du hast jetzt einen guten Umgang damit gefunden, so cool ist es, dass nee, das passt jetzt einfach so, ist jetzt gut so, wie es ist.
Nee, ich würde sagen, das ist schon noch sehr extrem sehr präsent, bei mir. Ja. Ja, es ist manchmal ein bisschen hindernd. Weil manchmal habe ich dann eine Sache, ein Design, was mir total gefällt, und dann gucke ich am nächsten Tag drauf und bin so, das muss geändert werden, dies muss geändert werden, so da kann ich noch ein bisschen mehr reingehen und lasse es dann gar nicht so, wie es ist. Das muss ich auf jeden Fall auch noch lernen, dass ich das so ein bisschen ausstelle. Aber ich glaube, es ist auch total wichtig, also für mich selbst habe ich erkannt, dass das total wichtig ist, dieser Perfektionismus, damit ich immer weiter lerne und immer mehr aus dem machen möchte, was ich gerade schon kann. Also ich möchte immer weiter lernen, immer neue Sachen irgendwie dazu lernen und neue Ideen gewinnen. Und dabei hilft dieser Perfektionismus einfach ungemein, weil ich das Gefühl habe, ich glaube, ich werde in diesem Leben niemals fertig sein mit dem Lernen.
Ist ja auch dann eher, der Weg ist das Ziel, so kann man es ja vielleicht auch betrachten. Ja, klingt, finde ich, cool, weil dann ist es für mich eher ein Segen statt ein Fluch, dass man sagt, ich nutze das für mich im positiven Sinne und nutze es eher, um voranzukommen. Finde ich sehr, sehr schön.
Oft hindert Perfektionismus ja auch.
Total.
Weil man dann eher was sein lässt, also und es gar nicht weiterverfolgt, weil man das Gefühl hat, dass man es gar nicht erreichen kann, was man sich vorgenommen hat.
Aber das hatte ich in meiner, also das meinte ich vorhin mit, das hatte ich in meinen Jugendjahren mit dieser Frustration, weil ich diesen Perfektionismus schon in mir drin hatte und ich wirklich dachte so, ich werde niemals an diesen Punkt kommen, wo ich wirklich hin möchte. Ich werde niemals irgendwie an einer Design-Uni angenommen werden oder irgendwer möchte mich für eine Ausbildung haben. Also ich hatte wirklich sehr viel Zweifel in meinen Jugendjahren daran, ob das überhaupt das Richtige für mich ist. Aber mittlerweile ist es wirklich eher ein Segen als ein Fluch, würde ich sagen. Also für mich selbst betrachtet das natürlich auch meine eigene Ansicht daran.
Und ich finde das auch extrem schwierig und ich glaube, man kann das auch gar nicht, so etwas zu bewerten als positiv oder negativ oder gut oder schlecht, weil es ist ja extrem abhängig, also es ist ja extrem subjektiv und entwickelt sich ja, das ist ja genauso wie in der Mode oder aber auch in der Kunst. Da gibt es manche Jahre Momente, da ist etwas dreh schick und dann gibt es manche Jahre Momente, da ist etwas richtig, sieht es richtig blöd aus. Also es ist ja extrem abhängig davon, wie wir als Menschen auch etwas als schön oder nicht so schön empfinden oder bewerten. So, wollte ich einfach nochmal sagen.
Ja, weil ich finde, das hast du sehr gut zusammengefasst.
Nein, weil ich finde es extrem spannend. Ich habe letztens noch mit einem Kollegen gesprochen, Niklas, ein Kollege von Andi und mir, und der ist sehr tief auch an dem Thema Fashion. Mhm. Und da haben wir auch noch zugesprochen. Und ich finde an der ganzen Thematik Mode, ich weiß auch nicht, ich habe da ein bisschen Hassliebe zu, weil es gibt immer bestimmte Elemente oder Dinge, die total abgefeiert werden im Moment. Und ich habe das Gefühl, dass so die breite Masse, und tue ich dem bestimmt Unrecht, aber etwas dann schön finden, weil es gerade denen vorgegeben wird, dass es schön ist. Und das finde ich eigentlich katastrophal, weil ich finde, das ist nicht individuellen Charakter zu haben, sondern mehr, okay, das wird mir gerade vorgegeben vom Promi XY, ja, jetzt finde ich das auch cool.
Ja.
So. Und in gewisser Art und Weise, glaube ich, kann man das wahrscheinlich auch in der Kunst wiedererkennen. Ja, auf jeden Fall. So.
Ich glaube, man muss auch wirklich aufpassen als Designer. Natürlich muss man ein bisschen, also je nachdem, an was für Projekten man arbeitet, auch ein bisschen mit dem Flow gehen.
Mhm.
Und auch auf jeden Fall ein bisschen darauf achten, was gerade im Trend ist und was nicht. Aber man darf seinen eigenen Stil halt nicht verlieren zwischen dem Ganzen. Also es ist wirklich ein sehr großer Zwiespalt zwischen, das ist gerade im Trend und das möchten die Leute gerade sehen, aber ich muss trotzdem noch ich selbst bleiben.
Mhm.
Ja, da hilft mir meine Mama ganz, ganz toll. Sie ist wirklich die Inspiration für mich, ich selbst zu bleiben.
Grüße gehen raus.
Grüße.
Ja, Grüße.
Ja, voll schön, dass du sowas im direkten Umfeld hast, weil dann kann man sich ja auch genau zu diesen Themen irgendwie intensiv austauschen, ja, und hat da so ein gegenseitiges Verständnis. Genau, du hattest vorhin auch gesagt, dass du in deinen Jugendjahren Momente hattest, wo du das Gefühl hattest, du könntest jetzt die Ziele nicht erreichen, die du vorgenommen hast oder das werden, was du dir vorgestellt hast. Gibt es dieses Ziel noch? Hast du da noch ein konkretes Ziel vielleicht in der Zukunft, wo du mal hin möchtest? Oder hast du ja mit Sicherheit jetzt seit deiner Jugend schon viel erreicht in dem Bereich? Ist jetzt eher der Weg das Ziel und es gibt gar nicht mehr so ein übergeordnetes, klar festgelegte Vision deiner selbst?
Ja, also mein Ziel in meiner Jugend war, Designerin zu werden. Das habe ich jetzt
geschafft.
Deshalb, jetzt gibt es eigentlich gar kein großes übergeordnetes Ziel mehr. Ich glaube, ich möchte einfach nur Liebe verbreiten mit dem, was ich mache. Und Freude.
Das ist so ein schönes Ziel. Das ist ein sehr schönes Ziel.
Genau, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was eigentlich dein Stil ausmacht, wie du illustrierst bzw. zeichnest. Worüber wir noch gar nicht so gesprochen haben, ist, was eigentlich dabei rauskommt. Also was zeichnest du und illustrierst du in dem Sinne oder was ist das Endprodukt, was dann entsteht? Ist das ein CD-Cover? Ist das ein, also in welchem Bereich illustrierst du überhaupt meistens?
Komplett unterschiedlich. Je nachdem, also für mich selber sehr viel Plakate oder generell sehr viele Illustrationen einfach, die ich bei mir aufhänge oder die ich für Freunde mache, so viel für dich. und sonst einfach immer, wenn mich Freunde fragen, zum Beispiel jetzt für einen Freund habe ich, also für euch habe ich zum Beispiel ja jetzt das Podcast-Design-Cover gemacht. Oder für einen anderen Freund habe ich jetzt so T-Shirts illustriert oder Flyer habe ich auch mal gemacht. Also es ist wirklich ein total großes Spektrum. Eigentlich mache ich immer gerne alles, was irgendwie anfällt. Für einen anderen Freund habe ich die Website gestaltet und dann auch Plakate. Also ich bin eigentlich offen für alles. Ich probiere auch, wie schon gesagt, super gerne neue Sachen aus. Also ich bin eigentlich immer super happy, wenn irgendjemand von meinen Freunden um die Ecke kommt und mir irgendwas vorschlägt, was man irgendwie zusammen machen könnte. Eigentlich bin ich immer dabei.
Und cool. Wenn du dann etwas designst, zum Beispiel jetzt ein Podcast-Design oder auch eine Webseite für einen Kunden, für Freunde, und dann bekommst du Feedback zu dem Design, Wie gehst du damit um, wenn du zum Beispiel aus deinem ganzen Designwissen und deinen ganzen Sachen, die du gelernt hast, dann quasi eine andere Meinung hast als die Person, für die du was designst? Weil das ist ja, dann könnte ich mir vorstellen, so ein Reibungspunkt, wo man vielleicht auch manchmal dann gar nicht zu einer Übereinkunft kommt. Also wie, also kannst du dann auch zurückstecken und sozusagen sagen, ja, nee, das, ich weiß zwar, dass es so besser wäre oder schöner in meinen Augen oder besser funktionieren würde, aber in dem Fall ist dann irgendwie, muss ich halt jetzt leider dem Kunden recht geben, oder also wie geht, wie sieht das aus, oder?
Hast du noch Feedback zum Podcast-Cover? gerade zu verpacken.
Nein, nein, nein.
Leider eine extrem spannende Frage, ja.
Also es kommt ja natürlich immer darauf an, ob es Kunden auf der Arbeit sind oder Freunde von mir. Also Freunde von mir sage ich immer echt ziemlich ehrlich meine Meinung zu den Themen. Aber wenn sie es anders haben möchten, dann natürlich ist es etwas für sie, was sie gerne haben möchten, dann machen wir das so. Oder man versucht halt einfach nochmal eine andere Version zu machen, wo vielleicht beide Seiten irgendwie nochmal glücklicher sind. Also da bin ich eigentlich total offen und mit. Man kann darüber immer reden. Das ist eigentlich total entspannt. Eigentlich, also so klar, jeder hat natürlich auch eine andere Art von Ästhetik und meine Ästhetik muss ja nicht jedem gefallen. Ich freue mich, wenn es Leuten gefällt, was ich mache, aber wenn es ihnen nicht gefällt, ist das auch total in Ordnung.
Aber passiert es auch manchmal dann zum Beispiel im beruflichen Kontext, dass du was designen musst, was dir dann gar nicht gefällt oder gar nicht deinem Stil entspricht sozusagen?
Ja, also im beruflichen Kontext passiert das noch viel öfter als im Privaten, weil irgendwie meine Freunde auch schon so eine ähnliche Ästhetik, habe ich manchmal das Gefühl, also eine ähnliche Ästhetik wie ich haben, aber im beruflichen Kontext ja, ja. Also das muss man auch wirklich sagen, wenn man für Kunden in der Agentur was designt, manchmal sind das wirklich Sachen, wo aber auch alle anderen Kollegen sagen so, den graust es davor, das anzufassen. Aber das sind halt die Kundenwünsche und die muss man erfüllen. Und da muss man seine eigenen Ästhetikwünsche dann zurückstecken. Was sehr schade ist manchmal. Manchmal könnte man echt mehr aus den Sachen rausholen.
Und gibt es da sonst so Diskurse oder Gespräche, vielleicht jetzt auch in deinem direkten Umfeld, wo man genau über so Ästhetik diskutiert und das fast schon zu so einer Diskussion wird? Was jetzt besonders ästhetisch ist oder was nicht? Oder gibt es da eher einen gemeinsamen Konsens, dass man sagt, jeder hat da eine andere Ausprägung und man akzeptiert das?
Ich glaube, also man akzeptiert auf jeden Fall immer die, also ich akzeptiere immer die Ausprägung von jedem anderen, weil jeder kann einen unterschiedlichen Geschmack haben. Und ich finde das total interessant eigentlich, mit Leuten zu reden, die einen komplett anderen Geschmack haben als ich. Natürlich ist es auch total schön, mit Leuten zu reden, die den gleichen Geschmack haben wie ich. Aber eigentlich bringt es einen immer nur weiter, andere Meinungen zu hören und auch andere Ästhetiken zu sehen. Also eine Freundin von mir zum Beispiel, die auch Designerin ist, die hat eine komplett andere Ästhetik als ich. Also ihr Instagram ist wirklich schwarz-weiß, was total cool aussieht. Also ich finde es wirklich total, total cool und total inspirierend, was sie macht. Aber es ist halt wirklich ein kompletter Unterschied zu meiner Ästhetik. Und Grüße gehen raus an Kiwi. Aber es ist total spannend, das zu sehen. Und ich finde es total inspirierend, sich, also auch wenn das eine Ästhetik ist, die ich vielleicht nicht habe, ist es ja trotzdem eine total schöne Ästhetik und auf ihre eigene Art und Weise total inspirierend und besonders.
Mhm. Und glaubst du, dass sie auch in gewisser Weise bestimmte Emotionen damit transportieren möchte? Also du hattest ja gesagt, zum Beispiel bei dir, du möchtest es sehr fröhlich irgendwie darstellen. Jetzt bei Schwarz-Weiß würde ich jetzt einfach mal unterstellen, ist jetzt nicht so diese klare Farbgebung zu Fröhlichkeit, aber vielleicht irgendwie andere Emotionen, die man damit transportieren möchte.
Ja, ich glaube, sie möchte auch generell das Gleiche damit darstellen. Also klar, sie verpackt es anders, aber im Generellen
ist es das Gleiche.
Ja, ja, also einfach irgendwie Freude, was Schönes ins Leben bringen. Also alles, was schön aussieht, gibt mir zumindest sehr viel Freude in meinem Leben. Also wenn irgendwas schön verpackt, ja, ich bin auch jemand, der nach Verpackungen kauft und nicht nach dem Inhalt. Aber alles, was irgendwie schön aussieht, gibt mir echt sehr viel Freude in meinem Leben. Und genau, sie macht ja genau das Gleiche. Ja. Es ist halt einfach nur in anderen Farbgebungen.
Aber was man so raushört, es lebt ja sehr viel von Stringenz, oder? Also je nachdem, was du für eine Stilistik hast, aber es überzeugt vor allem, wenn es eine gewisse Stringenz hat. Kann man das so sagen?
Ja, aber manchmal muss man das Konzept auch brechen.
Ja.
Also es ist halt.
Aber dann wirkt es ja schnell wahrscheinlich wie Chaos, oder? Wenn man jetzt, du hast es gerade schon mal erzählt mit dem Instagram-Profil, gehen wir mal von aus, eine andere Künstlerin hat das auch, und das sieht alles komplett anders aus. Diverse Stilistiken von Realismus bis Renaissance-Stil bis Cartoon, alles ist mit drin. Dann kann es in sich wieder stringent sein und irgendwie interessant aussehen und auch eine gewisse Ästhetik haben, aber es kann auch genau das Gegenteil sein und einfach nur wie ein reines Chaos wahrgenommen werden, was ja wiederum
auch wieder ein Konzept an sich sein kann.
Ja, jein. Also ja, bestimmt.
Ja.
Sofern bestimmte Säulen eine Struktur erkennbar ist. Wenn die Struktur gar nicht erkennbar ist, dann ist es, glaube ich, ein reines Chaos.
Ja, also ich glaube, ein roter Faden ist schon immer was Wichtiges. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel durch meine Illustrationen geht, sind auch manche echt viel realistischer als andere, die wirklich sehr comicartig sind. Es ist halt alles sehr bunt. Das ist, glaube ich, mein roter Faden, dass alles wirklich sehr bunt ist. Aber
ich glaube, wenn man die Person wieder darin erkennt, das ist das Besondere. Und dann kann es sehr verschieden sein. Aber es gibt halt wahrscheinlich, solange man erkennt, dass es Eva gemacht hat, ist da irgendwie dann dadurch dieser rote Faden drin. Mhm. Ich kenne das auch so ein bisschen aus der Musik, diese Überlegung. Zum Beispiel, wenn man jetzt Musik in vielen verschiedenen Genres produziert, ist es dann stringent oder ist das eher komisch für die Leute, die das anhören oder die zum Beispiel mich als Künstler jetzt verfolgen? Aber vielleicht ist es halt so, ja, da sind halt Elemente drin oder da sind Sachen drin, an denen man dann die Person wiedererkennt.
Genau, aber auch da wieder die Komponente von Verständnis. Ich verstehe, was damit gemeint ist und das wiederum macht es für mich jetzt greifbar und hat eine gewisse Ästhetik. Wenn ich das aber nicht greifen kann, dann wirkt es unästhetisch und das führt ja eigentlich zu der philosophischen Frage, wo fängt es an, wo hört es auf? Weil dann kann ich ja in jedem Chaos eine gewisse Struktur finden und dadurch eine gewisse Ästhetik mir verargumentieren.
Aber es ist eigentlich auch schade, dass es diese Struktur braucht, weil das hält, glaube ich, auch viele Leute davon ab, Dinge auszuprobieren, die sie gerne machen würden. Also, weil sie dann sich so denken, boah, das muss jetzt aber in meine Struktur passen.
Genau, ja, ja.
Ja,
ja, deswegen finde ich ja Künstler, und fand ich jetzt auch spannend, dass du angesprochen hast mit der Musik, finde ich Künstler vor allen Dingen auch spannend, die alles machen, alle möglichen Genres, weil das finde ich cool, dass sie sich einfach ausprobieren und man sich da nicht selber so limitiert und sagt, ich darf jetzt aber nur Techno in diesem Bereich machen. Ja, klar, kannst du machen und es wirkt auch stringent irgendwo, aber for what? So. Aber gut.
Wir haben jetzt auf jeden Fall einen
philosophischen
Ausflug gemacht.
Finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Müssen wir nochmal
tiefer
reinbohren. Aber egal, Anni, weißt du was? Ich glaube, es ist Zeit für Entweder-Oder, oder?
Ich glaube auch. Das ist unser Klassiker mittlerweile.
Traditionsspiel,
wie Lennart sagen würde. Und da geht es darum, dass wir Wortpaare, in dem Fall ich, vortragen und du ganz schnell ganz
intuitiv
antworten.
Aus dem Bauch heraus.
Solltest, aus dem Bauch heraus. Und wenn ich zum Beispiel sage, Chaos oder Ordnung?
Chaos.
Sagst du Chaos. Genau. Und so ähnlich geht das jetzt weiter.
Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Spiel.
Nee, in der Regel sind das jetzt auf deine Leidenschaft bezogene Fragen, aber Chaos oder Ordnung hatte mich trotzdem.
Es gibt auch keine falsche Antwort, muss man sagen.
Genau, es gibt keine falsche Antwort. Acrylfarben oder Ölfarben?
Acryl.
Bleistift oder Tinte?
Bleistift.
Digitales Zeichnen oder traditionelles Zeichnen?
Traditionelles Zeichnen.
Realistische Szenen oder abstrakte Kunst?
Realistische Szenen. Wobei, ja. Beides hat sehr viel, realistische Szenen.
Da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal drüber sprechen.
Ja.
Helle, lebhafte Farben oder gedämpfte, subtile Töne?
Helle, lebhafte Farbe.
Charakterdesign oder Landschaftsillustration?
Charakter.
Einfache Linien oder detaillierte Schraffuren?
Einfache Linien.
Große Leinwände oder kleine Formate?
Große Leinwände.
Porträts von Menschen oder Tieren?
Menschen.
Traditionelle Themen oder avantgardistische Ideen?
Avantgardistische Ideen.
Sehr gut. Das war es auch schon.
Oh. Wow.
Geschafft. Ja, spannend. Also man hat gemerkt und ich glaube, man kann es auch ein bisschen, also ich kann mir zumindest jetzt gut vorstellen, was du auch schon erzählt hast, jetzt irgendwie in dem ersten Teil der Folge, dass es gar nicht so leicht ist, es abzugrenzen. Also zum Beispiel realistische Szenen und abstrakte Kunst, hattest du vorhin auch erzählt. In gewisser Weise ist es ja realistisch, was du darstellst, aber gleichzeitig auch irgendwie abstrakt in der Form, in der Farbe in gewisser Weise. Ganz, ganz spannend.
Da ist halt die Frage wieder, wo fängt es an und wo hört es auf? Wo fängt es an, dass es realistisch ist? Und wo fängt es an, dass es abstrakt ist? Also ich weiß gar nicht, ob man da so eine klare Trennlinie ziehen könnte. Es würden bestimmt manche Leute meine Sachen angucken und sagen, das ist auf jeden Fall abstrakt. Und andere Leute würden es sich angucken und sagen, das ist auf jeden Fall realistisch. Deshalb, es kommt wirklich immer auf die Perspektive an.
Gibt es eigentlich Kunstphilosophie als Lehrstuhl oder so?
Ich weiß bestimmt. Es nicht.
Weil das sind ja eigentlich genau die Fragen, die
ich glaub,
man irgendwie damit reinnimmt.
Ist Philosophie.
Ja, das zeigt eigentlich auch, dass es halt extrem subjektiv ist wieder. Also genau wie Musik und also oft schaffende Künste sind ja einfach sehr subjektiv, würde ich sagen. Also wie die erstellt werden, aber auch wie die rezipiert werden.
Ja.
Ja. Was ist eigentlich Kunst? Also, das ist vielleicht ein bisschen.
Wir gehen jetzt hier richtig.
Ja, aber es ist halt super fucking spannend.
Ja.
Kannst du das für dich irgendwie greifbar machen, was für dich Kunst ist? Also, kannst du das für dich irgendwie definieren oder ist es super, super schwierig und lässt sich gar nicht.
Boah, ich glaube, alles im Leben kann Kunst sein.
Ja, genau. Das ist ja irgendwie auch wieder so eine tief philosophische Frage.
Also, wenn Menschen total toll reden können, ist das für mich eine Art von Kunst. So, wenn Andi Musik macht, dann ist das für mich eine Art von Kunst. So, manche Menschen sind einfach für mich Kunst. Also, es ist echt, glaube ich, so, es ist komplett unterschiedlich. Die Natur, wenn man wirklich mal rausgeht im Frühling und sieht, wie alles blüht, das ist ja auch irgendwie, also man könnte es auch als Kunst verkaufen. Deshalb würde ich echt sagen, dass man fast alles im Leben als Kunst betiteln kann, wenn man diese Sichtweise auf das Leben hat.
Also wenn man so einen gemeinsamen Nenner aus deinen Beispielen nimmt, ist es ja eigentlich zur Schöpfung, oder?
Oh, das, ja, ja, schon. Aber, also man könnte ja, es gibt ja auch total viele verschiedene Arten von Kunst. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, diese Cola-Flasche und dieses Wasserglas nebeneinander mit der Komposition von dem Flaschenöffner ist ein Kunstwerk an sich und irgendwer würde das zeichnen und in einer Galerie hängen.
Auf jeden Fall.
Ja,
ja, weil ich hatte auch immer mal, also ich meine mich zu erinnern.
Deshalb ist das so eine schwierige Frage.
Total.
Was ist Kunst eigentlich? Absolut. Kunst kann alles sein, Kunst kann nichts sein. Also,
absolut, ja. Absolut. Oh. Ja, ich hätte, glaube ich, irgendwann mal was gelesen und das fand ich eine ganz gute Erklärung. Ich glaube, ich kriege es leider nicht ganz zusammen, aber dass Kunst in gewisser Weise den Blindspot in emotionaler Verarbeitung abdeckt oder das Abnormale, das Abstrakte des Lebens erst erklärbar macht. Also, ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz verständlich, was ich überhaupt damit meine. Aber bestimmte Dinge im Leben kann man sicher nicht erklären oder emotional so richtig verarbeiten und Kunst bietet eben die Möglichkeit, einen neuen Blick auf die Dinge zu bekommen und Emotionen in gewisser Weise im Leben zuzulassen, die sonst vielleicht keinen Platz finden.
Ja. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Aber es kann auch noch viel mehr sein. Also.
Das ist schon sehr viel, finde ich.
Ja. Aber also, es kann. Ist ja auch für jeden Menschen was anderes.
Absolut.
Manche
absolut,
ja. möchten ja auch gar nichts mit Kunst am Hut haben. Also, das ist ja dann auch wieder So, oder für manche ist Kunst, wenn man ein besonders tolles Buch liest und es total toll geschrieben ist, ja. Ist ja auch eine Art von Kunst.
Oder für unseren letzten Gast, wenn ich daran zurückerinnern kann, war einen Whisky, einen besonders guten Whisky zu erstellen oder herzustellen, ja. Und den dann zu trinken. Auch wie wenn er sich ein Kunstwerk anschaut.
Ja, das finde ich super spannend, weil das führt ja eigentlich dann zu der Schlussfolgerung, dass Kunst allein gar keine Kunst ist, sondern erst durch einen Rezipienten zur Kunst wird. Also ein Kunstwerk alleine kann gar keine Kunst sein, sondern erst durch die Wahrnehmung des Rezipienten oder des Betrachters oder BetrachterInnen wird sie erst zur Kunst.
Ja, und das ist ja auch total spannend, dass jeder es anders wahrnimmt.
Genau, total, ja, absolut, richtig.
Ja, also quasi das Zusammenspiel aus Schöpfer, Schöpfung und Empfänger. Rezipient, ja.
Ja, genau. Geil. Cool. Super spannend.
Ja.
Jetzt
die nächste spannende Frage. Was passiert, wenn der Schöpfer durch eine künstliche Intelligenz oder die Schöpferin durch eine künstliche Intelligenz ersetzt wird? Denn dann, also künstliche Intelligenzen funktionieren da in der Regel so, dass die ganz viele Bilder jetzt zum Beispiel verarbeiten. Mhm. Und daraus lernen, wie eigentlich Sachen dargestellt werden und dann das wiedergeben können und daraus neue Sachen generieren können. Das heißt, man könnte sagen, dass so eine künstliche Intelligenz auch die Schöpfer und Schöpferinnen oder deren Werke rezipiert und dann daraus was Neues macht, ähnlich und dann auch quasi zur Schöpferin von irgendwas wird. Aber es ist eben auch sehr nah an einer Kopie oft. Also man könnte auch einfach irgendwas kopieren und im gleichen Stil jetzt von dir zum Beispiel erstellen lassen. Also nutzt du künstliche Intelligenz und wie schätzt du die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf Kunst, Illustrationen, auf deinen Beruf vielleicht, auf deine Leidenschaft ein?
Ich habe manchmal auf jeden Fall schon mal ChatGPT benutzt. Wir haben da in der Agentur auf jeden Fall auch sehr viel drüber geredet. Und es gibt ja auch Midjourney. Das ist ein Programm, was Bilder generiert. Also eine künstliche Intelligenz, die Bilder generieren kann. Und man muss eigentlich einfach nur eintippen, was man sehen möchte. Und dann kommt sozusagen das raus, was das Programm denkt, was du sehen möchtest. Ich muss sagen, ich benutze es für meine eigenen Arbeiten tatsächlich gar nicht. Einfach weil es Geld kostet und weil ich auch eigentlich gar nicht so viel Interesse habe daran, was das Programm daraus macht. Und ich glaube, einen ganz großen Vorteil, den wir als Menschen haben, ist, dass wir Emotionen haben. Und ein Programm wie Midjourney hat keine Emotionen, die sie da reinstecken können. Und es ist keine reale Person, mit der wir uns irgendwie identifizieren können. Also bei Künstlern ist es ja auch oft so, man kauft zwar die Kunst vom Künstler, aber man findet den Künstler ja auch an sich als Person meistens gut. Natürlich, manche Kunstwerke werden gekauft, weil sie irgendwie eine besonders gute Wertsteigerung haben sollen oder so, je nachdem, wie groß der Künstler ist. Aber mittlerweile kann man ja auch fast jeden Künstler in den sozialen Medien verfolgen. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man zumindest eine bestimmte Sympathie für den jeweiligen Kunstschaffenden hat. Und dann auch noch mal mehr Interesse hat, die Bilder zu kaufen. Und ich glaube, wenn es jetzt eine AI geben würde, die Bilder verkaufen würde, das ist irgendwie eine ganz abgespacede Vorstellung, würde das, glaube ich, die Menschen nicht auf dieser emotionalen Ebene so sehr treffen.
Also würdest du sagen, dass von der KI generierte Bilder keine Kunst sind? Oder einfach eine andere Art von Kunst?
Ich glaube, es ist eine andere Art von Kunst. Vor allen Dingen, es steckt ja eigentlich ein Mensch dahinter.
Ja.
Es muss ja jemanden geben, der die Stichwörter eingibt, sodass Midjourney daraus irgendwas erstellen kann. Also es sitzt ja eine menschliche Person hinter dem Kunstwerk. Es wird nur von einem Programm ausgeführt.
Ja. Das heißt, es ist dann quasi leichter zu erschaffen, weil man nicht die Skills braucht, um das jetzt zu zeichnen oder wie du das jetzt am iPad zeichnen würdest, sondern weil das einfach dann generiert wird, basierend auf Erfahrungen, also die die AI gemacht hat oder Sachen, die die AI gelernt hat, besser gesagt. Und trotzdem, ja, zu einem kleinen Teil ist ja trotzdem dann dieser menschliche Input noch da. Ja, spannend.
Ja, und die Idee kommt ja auch von einem Menschen. Also der Mensch hat ja sozusagen die AI mit Ideen gefüttert, sodass irgendwas daraus entstehen konnte.
Ja,
aber ja, gut.
Es wird dann halt schwierig, dann das sozusagen auf diese Menschen dann noch zurückverfolgbar zu machen oder unmöglich,
ja, das stimmt schon,
die dazu beigetragen haben. Also wenn die AI jetzt deinen Stil, Kiwis Stil und von weiteren Illustratoren nutzen würde, dann könnte man im Endeffekt wahrscheinlich unmöglich, also wenn es eine gewisse Menge überschreitet, nicht mehr genau sagen, ah ja, das ist jetzt von dem und das ist von dem.
Ja, das stimmt schon. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt dazu kommen wird, tatsächlich. Aber das ist natürlich eine Frage, die keiner uns beantworten kann, weil das in der Zukunft liegen wird. Also es gibt bestimmt auch schon Künstler, die sehr viel mit AI arbeiten, aber es muss ja auch trotzdem durch den Menschen vermarktet werden. Oder es muss ja eine menschliche Person da irgendwie hinterstecken.
Ich habe das Gefühl, es ist derzeit eher so, dass vor allem so Personen, die so Stockfotos produziert haben als Fotografen oder so, dass die eher das Problem haben, dass jetzt halt der dieser ganze Markt.
Das ist schon schade. Also du wirst ja ganz viele Gewerke komplett mit ablösen können, in gewisser Weise, leider Gottes, weil es ist schon sehr. Also wenn du mal vergleichst jetzt letzten oder mal rekapitulierst die letzten 2 bis 5 Jahren, was ist da passiert? Allein Videoerstellung von KI. Es ist einfach nur verrückt und du kannst es nachher nicht mehr differenzieren und es ist halt auch sehr kreativ in gewisser Weise. Und klar immer die Frage, wo fängt eine wirkliche KI an, weil meistens ist es nur replizieren, was ihr gerade gesagt hattet. Bis zu einem gewissen Grad machen es Menschen aber ja auch. Du nimmst ja etwas auf und gibst es dann wieder. Also dieser komplette neue Schaffungsprozess ist ja eher selten, sondern man nimmt viele Eindrücke auf und repliziert die dann in seinem eigenen Stilistik. Und ein Aspekt, der mir gerade noch einfällt, ist nicht direkt was mit Kunst zu tun, aber was ich verrückt finde, so bei Instagram zum Beispiel gibt es ja mittlerweile einige Kanäle, wo Models von der KI generiert wurden und das sind Millionen von Menschen, denen folgen und ja auch in gewisser Weise Emotionen aufbauen diesbezüglich und auch irgendwie Geld da lassen. Das ist ja auch crazy. Also wenn das in der Form möglich ist, unter anderem ist ja alles möglich. Also du wirst ja irgendwann das komplett vermischen. Also menschliche Emotionen mit KI-generierten Inhalten. Wo fängt's an, wo hört's auf? So, tja. Wie du schon sagtest, wir wissen es alle nicht, weil liegt in der Zukunft. Aber es ist irgendwie auch schade, weil natürlich diese schöpferische Kraft des Menschen ja was total Beeindruckendes und Schönes ist. Ich meine, sonst würden wir wahrscheinlich keinen Nerd-Podcast machen, wenn wir es nicht toll fänden. Du würdest nicht so viel malen. Ja, in gewisser Weise wird das dadurch abgelöst. Tja,
das ist jetzt sehr deprimierend. Iva fängt jetzt auch an, schwarze Bilder zu malen.
Schwarze Bilder können auch Freude verursachen.
Ja, natürlich. Absolut.
Aber ja, es ist schon deprimierend. Es ist auch echt, als diese KI rausgekommen ist, dachte ich mir auch echt so kurz so, boah, wofür habe ich diese Ausbildung jetzt gemacht und das alles gelernt? Aber
genau wissen wir es nicht, wie du schon gesagt hast. Und am Ende ist es ja schon so, dass, glaube ich, der Mensch ganz, ganz viel Wert noch hinzufügen kann.
Und ich glaube, du hast schon gut zusammengefasst, weil man sagt ja auch immer, dass der Mensch lieber etwas, eine Geschichte hört, etwas konsumiert, was von Menschen gemacht wurde. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch dann das, was halt irgendwann, wenn KI immer mehr Einsatzfelder hat, wozu man sich vielleicht auch irgendwann zurückbesinnen wird, dass es halt was anderes ist, wenn jemand das erzeugt hat. Ja. Also ob das jetzt ein Essen ist, ein Getränk, ein Kunstwerk. Genau, also wenn da sozusagen Emotionen dahinter stehen, eine Person dahinter steht, ist es ist einfach was anderes, als wenn da sozusagen so ein Code dahinter steht, ja, der das erstellt hat.
Definitiv. Ja. Und zu dem Thema gibt es noch eine ganz spannende Dokumentation, kann ich noch empfehlen, habe ich dir gestern schon mal geschickt, Andi, von der Deutschen Welle, und das bezieht sich genau darauf. Also ist die KI quasi eine Gefahr für junge Kreative? Ich glaube, so ist der Titel. Das ist auch genau das thematisiert. Ganz, ganz spannend. Packen wir nochmal in die Shownotes.
Habt euch gut vorbereitet.
Immer. Genau, und wenn jetzt der ein oder andere ZuhörerInnen sagt, boah, finde ich auch spannend das Thema, habe mich aber bis dato vielleicht noch nie so richtig rangetraut, den Stift in die Hand zu nehmen oder das iPad in die Hand zu nehmen heutzutage. Hast du da ein paar Tipps und Tricks zum Thema Inspiration und wie man mit dem ganzen Thema starten kann?
Oh, ich besuche einmal die Woche einen Aktzeichnenkurs.
Okay.
Und dasselbe Atelier bietet auch einen Porträtkurs an, den ich auch sehr empfehlen kann. Also diese beiden Kurse sind wirklich echt total offen. Du kannst da einfach hingehen und dich hinsetzen. Es kostet 7 bis 10 Euro. Und dann kann man wirklich einfach, hat man wirklich, das ist sehr, sehr cool. Meine Mama hat eine Jugendkunstschule und die bieten das auch an. Ein Model. Und das ist wirklich nicht so oft. Also man findet das wirklich eher relativ schwierig. Und dieses Model ist live sozusagen und posiert für dich. Und dann kann man wirklich einfach drauf loszeichnen und wirklich einfach mal ausprobieren. So, ich war da auch neulich mit einem Freund von mir, der auch gar nicht zeichnet oder irgendwie gar nichts damit am Hut hat. Und es ist wirklich sehr meditativ auch einfach. Also ich kann es auch jedem empfehlen, der einfach mal Lust hat, so ein bisschen vor sich hin zu kritzeln und wirklich so 2 Stunden sich auf eine Sache zu konzentrieren. Ist total schön.
War das dort, wo wir auch schon mal zusammen waren?
Nee, wir waren in einem anderen. Ah, stimmt, okay. Wir waren auch mal in einem zusammen. Aber ich habe jetzt noch einen anderen gefunden, weil ich glaube, der wurde aufgelöst, in dem wir waren.
Okay, wo ist der? Wo findet der statt?
Der findet am Schlumm statt. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie der heißt.
Packen
aber
wir in die
ja.
Show-Notes.
Ja, der ist auf jeden Fall sehr cool. Und ich finde, da kann man sich halt echt Inspiration holen. Sonst würde ich einfach jedem raten, kauft euch ein Skizzenheft und einen Bleistift und versucht einfach die Umgebung um euch herum zu skizzieren. Also wirklich einfach sich irgendwas, vielleicht ein einfaches Motiv wie einen Kaffeebecher. Oder.
Aber es ist wahrscheinlich echt ein gutes Motiv, weil das in gewisser Weise ja nicht so weit detailliert ist wie zum Beispiel ein Blatt oder ein Baum, was ja. Ich mir vorstellen könnte, ist noch schwieriger wirklich abzubilden. Und so kann man wahrscheinlich erstmal so Grundform, so ein bisschen üben, Gefühl dafür bekommen.
Ja.
Und es gibt ganz viele verschiedene, das heißt, man kann ganz viele Abwandlungen davon zeichnen.
Ja. Und okay, also das finde ich auch ein super Tipp, einfach vielleicht mal zu so einem Kurs gehen, weil da lernt man ja auch Leute kennen, kann sich vielleicht ein bisschen was abgucken, kriegt so ein Gefühl dafür.
So hat Frittenfreddy ja auch angefangen.
Stimmt, so hat Frittenfreddy angefangen.
Street Art, genau.
True.
Man sieht auch total viele Stile. Also wirklich, man kann nach dem Zeichenkurs rumgehen, also es war bei unserem Kurs ja auch so, aber bei dem Kurs sind wirklich nochmal Leute, die es wirklich richtig drauf haben. Und du siehst total viele unterschiedliche Stile, wo man sich auch total viel Inspiration holen kann. Also zum Beispiel eine, die ist immer da, die zeichnet auf so buntem Papier mit immer den Kontrastfarben. Also wirklich was total cool aussieht. Oder ein anderer macht ein großes Kunstwerk aus allen Posen. Also es gibt wirklich total viele unterschiedliche Herangehensweisen und da kann man sich auch total viele Inspirationen holen, wie man überhaupt anfangen will, in welchem Stil man vielleicht zeichnen möchte, mit welchen Materialien, ob mit Kreide, mit Bleistift, mit einem Fineliner, ja.
Ja, spannend.
Nutzt du irgendwelche Social-Media-Plattformen oder Websites zur Inspiration?
Pinterest. Ich habe über 5000 Pins auf meinem Pinterest.
Ist Pinterest auch eine Leidenschaft von dir?
Müssen wir eine neue Folge aufnehmen?
Alles über Pinterest. Ich habe ungefähr 30 Boards. Ja, Pinterest tatsächlich, aber das höre ich auch von sehr vielen Kreativschaffenden, dass sie Pinterest als so Main-Plattform nutzen, weil es wirklich sehr viel hergibt. Und weil man, wenn man auf etwas geht, gleich Sachen vorgeschlagen bekommt, die so ähnlich sind. Und auch wenn man schon eine Pinnwand gemacht hat, also Pinterest ist so aufgebaut, dass du Pinnwände hast und die kannst du dann halt einem bestimmten Thema zuordnen und dann sucht das Programm dir neue Inspirationen für das Thema raus. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Pinnwand, die heißt Skizzenbuch und da habe ich so kleine Sketches von allem Möglichen drin, die andere Leute gemacht haben. Und wenn ich echt mal so einfach nur Lust habe, irgendwas zu zeichnen und irgendwas Neues zu zeichnen, wie ich schon erwähnt habe, dass ich irgendwie echt gerne mich an neuen Sachen ausprobiere. Jetzt zum Beispiel Käfer. Ich weiß nicht. Ich habe die letzten 3 Tage sehr viele Käfer gezeichnet. und das kam auch von Pinterest, dass ich einen Käfer gesehen habe, der da gezeichnet worden ist. Und dann dachte ich mir so, eigentlich ist ein Käfer eine echt coole Sache. Ich möchte mehr Käfer zeichnen in meinem Leben.
Was mir auch gerade so durch den Kopf geht, eigentlich auch so mit Pinterest, diese ganzen technischen Neuerungen, da muss ja die, sag mal, Kunst sich exponentiell gerade entwickeln, oder? Also wie viele Möglichkeiten man hat als Individuum auf diverse Informationsquellen zuzugreifen, sich Inspiration zu holen, Sachen auszuprobieren, ist ja verrückt. Dass du jetzt mal ein Van Gogh erzählst oder so, der wird dann komplett aus dem Häuschen sein.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, das stimmt.
Das kann man ja so oder so sehen.
Ja, absolut. Ja, kann auch natürlich eine Reizüberflutung irgendwie sein. Ja. Ne? Absolut.
Und du bist ja auch total unter Konkurrenzdruck die ganze Zeit. Du siehst ja auch, also es ist ja ähnlich wie generell das ganze Social-Media-Thema, dass viele Leute sehr viele schöne Leute sehen und daran sozusagen dann dieses Konkurrenzdenken irgendwie sehr dolle, sehr verinnerlicht wird.
Ja, das kenne ich auch. Also es ist ja auch beim Musikschaffen so, dass man sich dann tendenziell immer mit den Leuten vergleicht, die es schon geschafft haben, aus der Sicht, aus der man auf die schaut. Und ja, genau, dann kann man natürlich auch davon demotiviert werden, wenn man jetzt sieht, die Person auf Pinterest hat die Kaffeetasse viel schöner gezeichnet als ich. Also da muss man, glaube ich, auch in gewisser Weise aufpassen, dass man sich da nicht davon sozusagen einschüchtern lässt.
Ja. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man erstmal das macht, was man selber gerne machen möchte. Also, dass man wirklich immer so denkt, so darauf habe ich Lust und das macht mir auch wirklich Spaß, das zu machen und das ist meine Leidenschaft, in diesem Stil zu zeichnen. Und damit kann ich mich auch am meisten identifizieren und genau alle anderen Sachen nicht ganz so nah an sich ranzulassen. Also, sich inspirieren zu lassen, ja, aber nicht davon eingeschüchtert zu werden oder, ich weiß nicht, eifersüchtig darauf zu werden, dass andere Leute vielleicht schon, wobei man kann auch in der Kunst ja nie sagen, dass jemand anderes besser ist. Es ist einfach was anderes. Es ist einfach komplett, man muss wirklich sich so im Kopf verinnerlichen, dass es einfach eine andere Art von Kunst ist und dass dieser Künstler einfach was anderes geschaffen hat und das total schön ist, dass man halt sozusagen davon inspiriert werden kann und dass man sich nicht denkt, oh Mist, da sind 5 Millionen Leute, die sind viel besser als ich und ich werde es eh niemals schaffen. Ich glaube, das ist echt, also das muss man sich immer im Hinterkopf behalten, vor allen Dingen wegen dieser Reizüberflutung.
Ja, guter Tipp. Also am Anfang am besten nicht vergleichen und erstmal selber schauen, worauf man Bock hat.
Leichter gesagt als getan.
Ja, gut, das ist ja immer so, leider Gottes, ne? Und hast du abschließend vielleicht noch irgendwie einen YouTube-Kanal oder einen Instagram-Account, wo man als, vielleicht auch als Newstarter irgendwie coole Tipps und Tricks findet oder Tutorials? Ich meine, gut, du bist schon sehr weit entwickelt, natürlich jetzt in dem Kontext. Vielleicht fällt dir auch gar nichts ein, aber kann ja auch ein Kanal sein, den du einfach so gerne empfehlen würdest.
Ich würde gar nicht sagen, dass ich weit entwickelt bin. Ich glaube, ich bin echt noch so ein bisschen am Anfang. Also, ich weiß, und tatsächlich bin ich jemand, der gar keine Videos schaut und auch echt, also so wenig Zeit wie möglich auf Social Media verbringt. Deshalb kann ich dazu leider gar nicht so viel sagen.
Also, ja, oder nur auf Pinterest.
Ja, ja, nur auf Pinterest.
Oder vielleicht auch ein Buch oder ein Film, der dich sehr inspiriert hat als Künstlerin.
Oh, es gibt einen Film von Van Gogh, der ist komplett gezeigt und der ist wirklich total schön. Es geht über das Leben von Van Gogh und er ist komplett gezeichnet, gemalt in dem Stil von Van Gogh und er wurde wirklich per Hand gemalt von über 150 Künstlern. die Wahnsinn. Alle da dran saßen und jedes einzelne Bild komplett gemalt haben in seinem Stil. Also wirklich ein wunderschöner Film und man lernt auch noch was dabei. Und sonst, es gibt sehr viele Bücher, die total toll sind, wenn man anfangen möchte zu zeichnen. Und zwar, ich weiß gerade auch gar nicht, wie die heißen, aber es gibt wirklich viele Bücher, wo man so Porträt zeichnen lernen kann, Hände zeichnen, Natur zeichnen, Tiere zeichnen. Meine Mama hat ein ganzes Bücherregal voll mit denen. Ja, sehr aber schön. Die können wir auch in die Show Notes.
Also nicht das ganze Regal, nee. Aber ein paar davon.
Aber man kann die Marke, es gibt glaube ich eine bestimmte Marke, von denen die alle sind. Ja, und da kann man auf jeden Fall, da gibt es bestimmt welche, die für die einzelnen Personen passen.
Sehr schön. Dann sage ich vielen, vielen Dank dafür, dass du heute unser Gast warst. Ich fand das ein super spannendes Thema, vor allen Dingen auch philosophischen Exkurs, hat mir großen Spaß gemacht. Und genau, vielen, vielen lieben Dank.
Ja, danke dir.
Danke euch.
Viel Spaß gemacht. Das war Talk Nerdy to Me. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse uns gerne eine Bewertung oder ein Abo, wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest.